Plötzlich Bäcker, der Brot-Podcast von und mit Lutz Geißler.
Hallo und Glück auf zur nächsten Frage-Sucht-Antwort-Folge. Los geht's mit einer Frage von David. Er fragt, warum bekomme ich keine Stabilität mehr in meiner Roggenmischteige? Ich lese auch hier kurz die E-Mail vor. Bei Roggenmischteigen, zum Beispiel der Bergkruste oder Teigen mit ca. 40% Roggen, warte ich darauf, dass der Teig sich zumindest etwas vom Schüsselrand löst und am Knethaken ballt. Aber der Knethaken rührt nur in einer Teigsuppe am Boden herum. Die Brote werden dann trotzdem gut, aber es ist nicht möglich, mit der Maschine etwas Stabilität zu erzeugen. Oder sind die Teige einfach zu weich? Ab wie viel Anteil Roggen würdest du das Paddel verwenden? Ja, die Beobachtung von David ist richtig, also bei Teigen, die einen adäquaten Roggenanteil haben, da kann man lange warten, dass sich was zusammenballt oder vom Schüsselrand löst, denn der Roggen bringt einfach Eigenschaften in den Teig, die das Gegenteil von elastisch und von zusammenhängend sind. Der hat einfach kein stabiles Teiggerüst, sondern ist eher so ein Schaum, wenn man es in Worte fassen möchte. Dieser Schaum lässt sich schwer bändigen. Also wenn man einen reinen Roggenteig hätte, den müsste man gar nicht kneten, der würde nur gemischt, weil man sowieso nichts entwickeln kann, was ein Teiggerüst erkennen ließe. Ein stabiles Teiggerüst wie beim Weizen. Und wenn dann der Roggenanteil in einem Weizenteig dominanter wird, dann kommen halt auch diese Roggeneigenschaften mehr zum Tragen. Und jetzt bei Teigen mit 40% Roggen ist das schon noch definitiv der Fall. Und bei 10% Roggen merkt man noch nicht so viel. Bei 20 geht es gerade noch so ab 30% würde ich sagen, wird es dann langsam spannend für den Teig. Also auch ein Teig mit 30% Roggen kann man noch gut auskneten, kann man auch noch ein Teigfenster ziehen zum Testen, ob der Teig ausgeknetet ist. Bei 40% Roggen wird es dann hakelig. Ne? Da wird der Teig schon auch schön glatt und geschmeidig, weil der Weizenanteil ja schon noch dominiert, aber wir haben da nicht mehr so dieses sehr dehnbare Teiggerüst, sondern das wird schon langsam mürbe, wenn man dran zieht. Und je nachdem, wie weich der Teig ist, also wie viel Wasser er enthält, kann es natürlich sein, dass der sich dann auch nicht mehr Richtung Knethaken bewegt, je besser er geknetet ist und schon gar nicht vom Schüsselrand löst. Dieses Schüsselrand lösen, das würde ich sowieso in Frage stellen, das ist immer noch irgendwie in den Hobbybäckerköpfen drin, woher auch immer das kommt. Aber ein Teig muss sich nicht vom Schüsselrand lösen, wenn er fertig geknetet ist. Das ist nett, wenn er das tut. Und früher, also in den 80ern und auch bis heute in Brotbackbüchern, die ich jetzt nicht unbedingt empfehlen würde, steht da oft drin, es muss geknetet werden, bis sich der Teig vom Schüsselrand löst. Das mag bei sehr, sehr festen Teigen funktionieren, ist aber in erster Linie davon abhängig, wie die Schüssel geformt ist, wie der Haken geformt ist, wie beide miteinander zusammenspielen, wie schnell man knetet, welche Mehlqualität man hat. Also es gibt so viele Einflüsse, die dem entgegenstehen, dass sich der Teig vom Schüsselrand löst, dass man das überhaupt nicht als Merkmal eines ausgekneteten Teiges verstehen kann. Insofern schau lieber David, schau lieber nach der Teigoberfläche, also wird sie glatter und wird sie noch besser, geschmeidiger oder ist jetzt quasi das Ende der Fahnenstange erreicht und der hat jetzt seine Konsistenz und die ändert sich auch nicht mehr. Sieht er aus wie Eiscreme von der Oberflächentextur her. Also ist es eine wirklich glatte, geschmeidige Oberfläche und das kriegt man mit 40% Roggen im Weizenteig auch hin. Aber ob er sich am Haken ballt oder nicht, das ist überhaupt kein Kriterium, dass der Teig ausgeknetet ist. Also so ein Mischteig, wenn das Brot gut werden soll, ist weich, klebt und wird sich deshalb auch nicht am Haken ballen und auch nicht vom Schüsselrand lösen. Sondern was sich schon ändert, ist die Oberflächenbeschaffenheit des Teiges. Der ist am Anfang sehr rissig, sehr rau, ja, eher, wie soll ich sagen, ja, eher trocken schaut er aus. Je länger ich knete, umso glatter, geschmeidiger und matt glänzend wird er und dann ist auch gut. Ne? Also wenn er dann aussieht bei einem Roggenmischteig, an was könnte das erinnern? Vielleicht an Haselnusseis oder sowas, wenn er dann so wirklich aussieht wie so ein schönes cremiges Eis, dann ist er fertig geknetet. Die zweite Frage von David. Kann eine zu reife Vorstufe oder ein Vollkornanteil die Knetzeit beeinflussen? Auch hier lese ich kurz die Meldung von David vor. Ich habe mich an deinem Buttertoast mit 50% Vollkorn versucht, allerdings nochmal 10% des Mehles in Form eines Sauerteiges dazu gegeben. Mit den vielen Vorstufen habe ich den Teig, vermute ich, hoffnungslos überknetet. Ich habe nun gelernt, viele, vielleicht auch schon etwas überreife Vorteige und vielleicht auch ein hoher Vollkornanteil bedeutet, nicht zu lange kneten. So, und die eingebaute Frage, die jetzt nicht so direkt dasteht, lautet also, kann eine zu reife Vorstufe oder vielleicht auch ein Vollkornanteil die Knetzeit in dem Fall vielleicht negativ beeinflussen? Jein. Fangen wir vielleicht mit dem Vollkornanteil an. Jetzt habe ich es. Mit Vollkorn lassen sich leider kaum, egal in welcher Hinsicht, kaum generelle Aussagen treffen, weil das sehr davon abhängt, wie das Korn vermahlen wurde, wie viel Schalenanteil dann wirklich drin ist im Verhältnis zum Rest des Korns. Also Feinheit des Mehles spielt eine große Rolle, die Struktur der Körner spielt eine Rolle, also wie sind sie von der Oberfläche her beschaffen, ganz glatt, rau oder vielleicht sogar eckig geschnitten, das hängt vom Mahlverfahren ab. Und so weiter und so fort. Also, was die Knetzeit angeht, hat das natürlich auch einen Einfluss. In aller Regel knetet man Vollkornteige, wir sind jetzt aber im Weizenbereich, ne? Roggen haben wir gerade gelernt, muss man nicht großartig kneten im Weizenbereich. Also da kann ein Vollkornteig schon eine kürzere Knetzeit haben als ein Teig ohne Vollkornanteil, einfach weil wir durch das Vollkorn natürlich viel mehr Schale im Teig haben und darum geht es jetzt eigentlich, weniger Klebereiweiß. Und weniger Klebereiweiß heißt, wir müssen auch nicht so lange drauf rumkneten, bis das Gerüst entwickelt ist. Das merkt man ein bisschen an sehr kleberstarken Mehlen. Also wer schon mal ein Manitoba-Mehl verarbeitet hat, im Vergleich zu einem ganz stinknormalen deutschen Weizenmehl 550, der wird gemerkt haben, dass er diesen Manitoba-Weizenteig viel länger kneten muss als einen klassischen deutschen Weizenteig, weil einfach viel mehr Klebereiweiß enthalten ist und auch in einer besseren Qualität. Das heißt, je weniger Klebereiweiß wir im Teig haben, Stichwort Vollkornanteil, umso kürzer wird die Knetzeit. Der andere Punkt, die zu reife Vorstufe, ist auch wichtig. Denn das, was in Vorteigen passiert, sind Abbauprozesse, die wir nutzen können, um die Backeigenschaften zu verbessern vom Teig. Also es entstehen dann Zucker zum Beispiel. Wir bauen Eiweiße ab in Aminosäuren, die wiederum Vorprodukte sind für die Aromen, für die Geschmacksstoffe im Brot. Und diese Abbauprozesse können wir natürlich auch übertreiben. Wenn wir jetzt einen Vorteig zu lang reifen lassen, also schon zu viel von den Mehlbestandteilen abgebaut haben, dann schmeckt das Brot im Zweifel besser und die Kruste wird schöner, weil mehr Zucker da ist. Aber wir tragen natürlich auch sehr viel zerstörtes Teiggerüst ein in den Hauptteig. Und das bedeutet, dass wir weniger Klebereiweiß aufbauen können zu einem dreidimensionalen Gerüst. Und das ist letzten Endes dann wieder der Punkt, den David auch schon vermutet hat. Das führt zu einer kürzeren Knetzeit. Also je reifer meine Vorstufe ist, im Weizenbereich wiederum, umso kürzer ist die Knetzeit. Wenn ich dann zu lange knete, dann überknete ich den Teig unter Umständen. Das habe ich auch in der Bäckerei mal kennengelernt, da haben wir mal Kurse gegeben. Und da lagen dann morgens schon, also wenn wir ankamen, um den Kurs vorzubereiten, alles aufzubauen, lagen morgens schon die ganzen Vorstufen in den Knetkesseln. Und da war auch ein Poolisch dabei, also ein Weizen, ein weicher Weizenvorteig. Und der war, als wir ankamen morgens, also er wurde nachts, weiß ich nicht, um 3, um 4 angesetzt. Und morgens, als wir ankamen, war der schon für meine Begriffe reif, also perfekt reif. Da hätte quasi die Backnacht schon losgehen können. Der stand dann aber noch locker mal 12, 16 Stunden weiter herum und war dann für das geplante Ciabatta natürlich immer zu reif. Und wenn dann nachts die Backnacht losging, dann musste man natürlich arg aufpassen, dass in der Bäckerei der Teig, der Ciabatta-Teig, nicht zu lang geknetet wurde, weil das dann dazu geführt hätte, dass der Teig viel zu weich geworden wäre, was er durch die Überreife des Vorteiges sowieso war, also ich war ein paar Mal in der Nacht auch dabei, also der war definitiv nicht so stabil, wie es für einen Ciabatta-Teig eigentlich sein sollte, aber er wäre noch viel instabiler gewesen, der Hauptteig, wenn man da noch länger drauf rumgeknetet hätte, als man es hat. Also, kurz zusammengefasst, höhere Vollkornanteil und zu reife Vorstufen bedeuten immer eine kürzere Knetzeit. Dritte Frage von David, die zieht sich ein bisschen in die Länge. Ich werde das trotzdem alles in Gänze vorlesen, damit wir einfach den Zusammenhang kennen. Kurz zusammengefasst heißt die Frage, warum ist mein Teig so weich geworden? Also, ich versuche es mal zusammenzufassen. David hat eine Art von San Francisco Sourdough Bread gebacken mit 25% Vollkornanteil. Das Rezept hat er irgendwo her, ich weiß leider nicht woher, aber es lautet ungefähr so, 310 Gramm Wasser, 330 Gramm Weizenmehl, 550, 60 Gramm Weizenvollkornanteil, 60 Gramm Dinkelvollkornanteil. Das alles wird zusammengemischt zu einer Art Autolyseteig. Nach einer Stunde kommen dann noch 80 Gramm reifer Sauerteig dazu. Der besteht aus 20% Roggen, 80% Weizen und hat ungefähr eine Teigausbeute von 170, also so mittelfest würde ich das bezeichnen. Und er schreibt, der war vielleicht schon etwas zu reif. Dann kommen noch 2% Salz dazu und das hat er statt des Wassers, das da noch im Nachgang beigegeben werden soll, eingefügt. Das sind 100 Gramm geriebene Kartoffeln, gekochte geriebene Kartoffeln. Das sind, wenn man es aufs Mehl umrechnet, etwa 10%. So, E-Mail geht los. Der Teig, also Autolyse plus Sauerteig, bekam erst Stabilität, als das Salz dazu kam. Vorher blieb er eine Suppe. Dann kamen die Kartoffeln und der Teig wurde sehr weich. Nach weiteren ca. 5 Minuten Kneten mit 100% Geschwindigkeit bekam er immer noch keine Stabilität. Aus Angst vorm Überkneten habe ich hier das Kneten beendet, auch wenn ich weiß, dass weiche Teige länger brauchen. Aber es gab ja vorher schon die Autolyse. Ich kann bei einem noch nicht stabilen Teig schwer unterscheiden zwischen noch zu wenig geknetet und schon zu weich, zu viel Wasser rutscht gleich ins Überkneten. Der Fenstertest erscheint mir bei sehr weichen Teigen auch schwerer durchführbar. Mir fällt es allgemein schwer, in der Maschine die geeignete Menge Basinage, also zusätzlich zugegebenes Wasser, abzuschätzen, da ich den Teig nicht mit den Händen bearbeite. Die Teigtemperatur blieb bei ca. 26 Grad. Ich hatte nun gehofft, durch häufiges Dehnen und Falten und Coil Fold, das heißt frei übersetzt Spindelfaltung, in der Teigwanne Stabilität zu erzeugen. Das hat nicht geklappt, der Teig breitete sich immer wieder fast über die ganze Wanne aus. Ob hier auch der geringe Dinkelanteil seinen Anteil dazu beigetragen hat? Ständig mit nassen Händen am Teig bekam ich das Gefühl, er würde immer noch weicher. Muss man hier tatsächlich aufpassen oder nimmt er kein Wasser mehr auf? So war es mir auch nicht möglich, den Grad der Reife abzuschätzen. Nach circa 4 bis 5 Stunden habe ich ihn auf die Arbeitsfläche gekippt und war nun positiv überrascht. Das Vorformen hat halbwegs funktioniert, er klebte furchtbar, behielt nun aber zumindest etwas die Form. Trotzdem blieb das Formen eine große Herausforderung, weil der Teig so weich war. Ob er bei kürzerer Stockgare oder bei längerem Kneten leichter Hand zu haben gewesen wäre, die drei Parameter Weichheit, Grad des Ausknetens und Reife bekomme ich hier nicht übereinander gelegt. Ja, lange Mail, aber letzten Endes würde ich sagen, dass der Teig noch nicht ausgeknetet war. Einfach weil so ein weicher Teig eine lange Knetzeit braucht. Selbst in der Wilfa, mit der David hier scheinbar geknetet hat, durch die 100% Angabe komme ich da drauf, braucht so ein Teig relativ lang, wenn er weich ist. Der andere Punkt ist natürlich schon der Dinkelanteil von 12% aufs Mehl berechnet. Der verkürzt die Knetzeit schon. Dann haben wir noch die Autolyse dabei und einen Vollkornanteil. Haben wir ja gerade gelernt, ne? Vollkornanteil verkürzt die Knetzeit etwas. Das alles kann dazu führen, dass die Knetzeit kürzer wird. Dann haben wir noch einen Sauerteig, der wahrscheinlich zu reif war. Stichwort zu reife Vorstufen. Ne? Auch das kann die Knetzeit verkürzen. Und dann kam noch die geriebene Kartoffel dazu, die ja nochmal sehr viel Wasser einträgt. Also ich rechne immer so über den Daumen, wenn ich ein Gefühl für habe, dass ungefähr die Hälfte der zugegebenen gekochten Kartoffel als Wasser gerechnet werden kann. Wenn ich also 10% Wasser, 10% Kartoffel zugebe, habe ich ungefähr den gleichen Effekt, als hätte ich 5% Wasser zugegeben. Also den gleichen Effekt auf die Teigkonsistenz. Was mich ein bisschen irritiert hat, ist, dass der Autolyseteig plus der Sauerteig schon zu weich war für David, weil das ist noch eine Teigausbeute, die ist überhaupt nicht kritisch. Also das ist ein relativ fester Teig noch oder sollte ein relativ fester Teig sein. Insofern vermute ich mal, dass der Sauerteig schon sehr, sehr reif gewesen ist und einfach diese Teigstabilität zerschossen hat. Was auch sein kann, auch das habe ich schon erlebt, dass der pH-Wert durch den zu reifen Sauerteig gesunken ist in ein Niveau, das eiweißabbauende Enzyme aktiviert, die dann also das Teiggerüst destabilisieren. Das wäre aber ein Effekt, der erst im Laufe der Reifezeit zu sehen sein würde und nicht direkt beim Zusammenmischen von Autolyseteig und Sauerteig. Also kann man vielleicht da ausschließen. Ein anderer Punkt ist die Mehlqualität. Wenn man ein Mehl erwischt, das ist ernteabhängig, das relativ kleberschwach ist, dann kann auch schon bei einer Teigtemperatur von 26 Grad in Kombination mit Sauerteig, mit einem zu reifen Sauerteig auch noch dazu, das Teiggerüst schwächeln. Und dann kann man kneten, wie man möchte. Es kommt einfach nicht mehr richtig zusammen. Das habe ich oftmals in der Bäckerei erlebt. Da haben wir einfach unser norddeutsches Mehl gehabt vom Demeter-Bauern mit einem relativ schwachen Kleber. Und wenn wir da über 24 Grad Teigtemperatur gegangen sind, dann konnten wir einfach dieses Klebernetzwerk nicht mehr aufbauen durch Kneten. So ein bisschen erinnert mich die Geschichte von David daran, sodass also meine Empfehlung für David fürs nächste Mal ist, versucht doch mal die Teigtemperatur niedriger zu halten, also taste dich vielleicht mal ran, versucht das Wasser so runterzufahren von der Temperatur, dass die Teigtemperatur nach dem Kneten eher so bei 23, 24 Grad liegt. Und schau dir dann mal den Teig an. Er sollte dann deutlich stabiler sein. Die Idee mit der Kartoffel ist gut. Die würde ich aber auch erstmal rauslassen, bis der Teig ausgeknetet ist. Und dann, wenn du den Eindruck hast, oh, naja, der ist noch relativ fest, dann langsam die Kartoffel beigeben, bis der Teig die passende Konsistenz hat. Ja, das ist es eigentlich. Also es gibt mehrere Stellschrauben, an denen man jetzt drehen kann. Die Sauerteigreife definitiv. Also er sollte nicht so reif reinkommen, wie es hier beschrieben ist. Man kann auch die Autolysephase noch ein bisschen verkürzen durch den Dinkelanteil. Sehe ich Autolyse sowieso immer kritisch, aber eine halbe Stunde sollte ausreichen. Und der dritte Punkt wäre dann einfach mit der Teigtemperatur runterzugehen auf 23, 24 Grad. Dann ist der Teig auch stabiler. Und wenn du, David, das ausprobiert hast, dann melde dich gerne nochmal zurück bei mir per E-Mail. Vielleicht mit einem Foto und mit einer kleinen Beschreibung, ob alles funktioniert hat oder wo die Probleme lagen. Dann können wir darauf vielleicht nochmal eingehen in einer der nächsten Folgen. Ja, David hat noch ein paar Fragen hinten dran geschoben. Und zwar die Frage, hat die Knetzeit Einfluss auf die Reifezeit eines Teiges? Das hing auch ein bisschen mit seiner ersten Frage zusammen. Die Knetzeit hat nur insofern Einfluss auf die Reifezeit des Teiges, als dass sie natürlich Wärme einträgt. Also die Knetmaschine trägt Wärme ein durchs Kneten und je wärmer der Teig dann ist, umso schneller reift er auch. Ansonsten spielt es keine Rolle, wie gut der Teig ausgeknetet ist, also wie lang die Knetzeit ist. Das ist wirklich tatsächlich eine reine Temperaturfrage. Und da muss man natürlich drauf achten, weil die Kneterwärmung, die hängt nicht nur von der eigenen Maschine ab, sondern die hängt auch von der Teigmenge und von der Teigkonsistenz ab. Auch von der Knetgeschwindigkeit natürlich. Das sind alles Einflussfaktoren, die kann ich jetzt als Rezeptautor nicht vorhersehen. Das ist sehr individuell immer mit dem eigenen Gerät zu verhandeln. Und deshalb sind Teigtemperaturangaben nett, aber man muss halt auch langsam ein Gefühl für entwickeln, wie viel Wärme trägt die eigene Maschine ein und dann entsprechend die Wassertemperatur daran anpassen. In meinen Rezepten gibt es immer eine Empfehlung, also da steht dann schon immer Wassertemperatur X zu Teigtemperatur Y, aber im Detail muss man dann wirklich zu Hause schauen und nach dem Kneten die Temperatur messen, gerne auch schon mal während des Knetens, um ein Gefühl dafür zu kriegen, wie schnell erwärmt sich denn jetzt Teig A im Verhältnis zu Teig B. Ja, noch eine Knetzeitfrage von David. Wie verhält sich denn die Knetzeit bei Basinage? Also Basinage hatte ich schon mal kurz angedeutet, ist ein französischer Fachbegriff dafür, dass man zuerst einen festen Teig ausknetet und dann das restliche Wasser beigibt. Das Ganze hat den einzigen Grund, Knetzeit zu sparen. Es verändert an der Brotqualität nichts, das habe ich jetzt schon mehrfach in Experimenten ausprobiert. Es steht viel in den Lehrbüchern geschrieben zu Basinage und es wird auch viel kolportiert in den Hobbybäcker-Foren auf einschlägigen Hobbybäcker-Seiten und auch in Hobbybäcker-Büchern. Aber Basinage, das klingt so toll und hochtrabend, das Wort wurde schon öfter mal durchs Dorf getrieben. Aber letzten Endes ist es einfach nur eine Knetzeitersparnis. Ich kann auch das Wasser sofort zugeben und den Teig entsprechend länger kneten, weil er dann weicher ist und ihn auskneten und habe das identische Ergebnis zu einem Teig, in den ich am Anfang weniger Wasser gegeben habe und am Ende das Wasser nach dem Auskneten noch einmische. Der große Vorteil ist wirklich die Knetzeit, denn ich habe bei einem Weizen Kastenbrot habe ich das mal ausprobiert, da habe ich ungefähr ein Drittel der Knetzeit, wenn ich das Wasser später zugebe, also das Restwasser. Also ich knete mir erstmal einen Teig von einer Teigausbeute vielleicht von 160, 165 und gebe dann für ein Weizen-Sauerteigbrot beispielsweise noch die übrigen 10-15% Wasser im Nachgang hinzu. Weil dann muss ich es nur noch einmischen, bis der Teig wieder glatt ist, aber das bedeutet viel, viel weniger Zeit, als wenn ich das von Anfang an reingebe, weil dann die ersten 10-15 Minuten der Knethaken eigentlich nur in Suppe herumrührt, ohne dass da irgendein Widerstand aufgebaut wird. Wenn ich den Teig schon schön festmache am Anfang, dann ist da sofort Widerstand da, die Kneteffizienz ist da und ich bin in 0, nichts fertig mit Kneten, mische das Wasser ein und gut. So, die letzte Frage von David. Kann ein Teig mit einem kleinen Dinkelanteil schneller überknetet werden? Als Anmerkung fügt er noch hinzu, Dinkel kann ja schneller überknetet werden als klassischer Weizen und inwieweit macht sich diese Eigenschaft bei einem, in Klammern Vollkorn, Dinkelanteil von 10-20% bemerkbar? Ja, also inwieweit sich das bemerkbar macht, kann ich gar nicht so, also zumindest nicht in Zahlen ausdrücken oder in Zeiten, aber es macht sich bemerkbar, also jeder Dinkelanteil macht sich bemerkbar in der Knetzeit, denn Dinkel lässt sich bis auf wenige Sorten sehr, sehr schnell auskneten, / auch dann entsprechend schnell überkneten. Und sobald dann Dinkelanteil dabei ist, sollte man schon ein bisschen aufpassen. Ne? Bei 10-20% ist da jetzt noch keine Gefahr, dass der sofort beim Anlaufen der Maschine auch gleich überknetet. Das geht schon eher dann in Richtung Weizenknetzeit, vielleicht ein Abstrich von 1-2 Minuten. Aber man sollte auf der Hut sein. Sobald ein Dinkelanteil dabei ist, sollte man schon mal die Knetmaschine schauen und zwar ein bisschen früher als beim Weizenteig. Viel mehr kann ich dazu nicht sagen. Er kann auf jeden Fall schneller überknetet werden. So, drei Fragen haben wir noch. Zwei von Jakob, eine von Jürgen. Jakob fragt, entsteht mehr Geschmack, wenn die Teige wärmer reifen? Und holt noch ein bisschen aus. Und zwar, Zitat, angeblich hat es mehrere geschmackliche Vorteile, die Pizza bei Raumtemperatur gehen zu lassen, anstatt im Kühlschrank. Das hat er aus amerikanischen Pizzabackforen gehört. Das Hauptargument ist, dass der Teig im Kühlschrank viel länger braucht, um Geschmack auszubilden und auch nie den Geschmack eines Teiges erreichen wird, der bei Raumtemperatur gehen kann. Die Frage ist nun, was sagst du dazu und wieso würde die gleiche Logik nicht auch bei Brot zutreffen? Könnte man, wenn man dieser Logik folgt, nicht einfach weniger Hefe oder Sauerteig nehmen und den Teig bei Raumtemperatur gehen lassen? Ja, könnte man. Ne? Das ist das Prinzip, das ich im Grunde in meinen Brotbacken in Perfektionsbüchern angewandt habe, dass man einfach sehr, sehr wenig Hefe, / Sauerteig verwendet und den Teig dann in meinem Fall bei 20 Grad über 24 Stunden führt. Das funktioniert, es gibt ein super schmeckendes Brot, hat aber eben auch Nachteile. Also grundsätzlich, um mal auf die Anfangsfrage zurückzukommen, grundsätzlich bekommt ein Brot mehr Aromen, wenn es wärmer reifen kann. Wärmer heißt in dem Fall zum Beispiel Raumtemperatur oder wie dann in der zweiten Frage von Jakob noch zu hören sein wird, bei 14 bis 16 Grad im Weinkühler. Und kalt ist dann wirklich Kühlschrank und jeder weiß, wenn es kalt wird, friert man gefühlt ein und bewegt sich nicht mehr so schön geschmeidig und Stoffwechsel wird reduziert. Und das Gleiche ist natürlich auch bei den Mikroorganismen der Fall. Je kälter es ist, umso langsamer der Stoffwechsel und umso reduzierter, abgebremster der Stoffwechsel auch. Wenn es wärmer ist, funktioniert das alles besser. Und was auch besser funktioniert, sind die Abbauprozesse. Nicht nur die der Mikroorganismen, die ja Enzyme ausschütten in ihrer Umgebung, um das, was sie da umgibt, also das Substrat, aufzuarbeiten für ihren Stoffwechsel, sondern es gibt ja auch mehleigene Enzyme und diese mehleigenen Enzyme arbeiten auch besser, wenn es warm ist. Sodass also viel mehr Abbauprozesse stattfinden, Abbauprodukte entstehen, die dann wiederum Vorstufen unter anderem für Geschmacksstoffe sind, Aromastoffe sind. Ergo, wenn es wärmer reifen darf, dann entsteht auch mehr Geschmack und mehr Aroma. Der Haken an der Sache ist allerdings, dass man auch das passende Mehl dazu braucht, die passende Mehlqualität. Denn das, was ich da abbaue, ist ja letzten Endes das, woraus dann auch mein Brot entstehen soll, woraus das Gerüst aufgebaut werden soll und was das Gärgas halten soll. Also Klebereiweiß im Weizenbereich und bei der Pizza insbesondere. Wenn ich also ein Durchschnittsweizenmehl nehme und das über etliche Stunden warm reifen lasse mit wenig Hefe oder Sauerteig, dann baue ich mir natürlich sehr viel von meinem Klebergerüst ab. Deshalb ist es für solche Teige eher sinnvoll, aus Stabilitätsgründen den Kühler zu führen, wenn ich das schon über eine lange Zeit machen möchte, entsprechend mit mehr Hefe oder Sauerteig, als ihn warm zu führen mit wenig Hefe und Sauerteig. Wenn ich das vorhabe, also wenn das die oberste Priorität ist, den lange warm zu führen, dann muss ich ein kleberstarkes Mehl verwenden, was wiederum andere Nachteile mit sich bringt, dann eher ökologischer Natur, ne? Weil solche kleberstarken Mehle in Deutschland jedenfalls eher rar gesät sind, also von Natur aus, da braucht es dann viel Sonne während des Wachstums und den Regen zur richtigen Zeit und so weiter und so fort, die richtigen Sorten, die richtigen Böden. Das gibt es nicht in vielen Orten in Deutschland. Insofern wird kleberstarkes Mehl in aller Regel importiert und dann auch aus Gegenden, aus Ländern, in denen die Restriktionen nicht so straff sind wie bei uns, die landwirtschaftlichen, wo dann also mit Stickstoffdüngung gearbeitet wird, kurz vor der Ernte, um den Kleberanteil noch ein bisschen zu erhöhen und die Kleberstärke zu erhöhen. Ein Großteil dieser Nitrate landen dann im Grundwasser mit den Folgen, die wir mittlerweile alle kennen und so weiter und so fort. Also da ist ein Rattenschwanz an negativen Dingen verbunden mit kleberstarken Mehlen, wenn man nicht genau hinguckt. Es gibt schon kleberstarke Mehle auch aus Deutschland, aber die muss man suchen und wissen, wo es die gibt. Dann kann man das verwenden, wenn man da ein ökologisches Gewissen hat. Ansonsten tendiere ich eher dazu, nicht die Priorität auf die maximale Reifezeit zu setzen und auf den maximalen Geschmack, sondern immer einen Ausgleich zu finden zwischen der Mehlqualität, die einigermaßen regional verfügbar ist, und meinen Ansprüchen ans Gebäck. Ja, das ist vielleicht die mehr oder weniger lange Antwort auf die erste Frage von Jakob. Zweite Frage von Jakob. Worauf muss man achten, wenn man Änderungen an den Reifetemperaturen vornimmt? Lange Fassung wieder als Zitat von Jakob. Deine Teige sollen oft in der Stückgare bei relativ warmer Raumtemperatur und dann bei kalter Stückgare im Kühlschrank final gehen. Ich würde neben meinem Pizzateig aber auch gerne meine anderen Teige im Weinkühlschrank bei 14 bis 16 Grad gehen lassen. Ist das bei bestimmten Teigen vielleicht sogar sinnvoll? Und worauf muss man achten, wenn man so drastische Änderungen bei den Temperaturen vornimmt? Ja, Temperatur ist ein großes Thema. Es gibt da eine Faustregel, über die man sich ganz gut helfen kann. Und zwar, wenn der Teig 5 Grad wärmer ist, / wärmer reift, dann halbiert sich die Reifezeit. Andersrum, wenn er 5 Grad kälter ist, / reift, dann verdoppelt sich die Reifezeit. Wenn ich also jetzt einen Teig in der Stockgare nach Standardrezept relativ warm führe, also 20 Grad zum Beispiel, und die Stückgare dann kalt im Kühlschrank läuft, dann kann ich natürlich auch sagen, gut, ich möchte jetzt, nehmen wir mal 15 Grad, alles bei 15 Grad führen. Nehmen wir mal an, die Stockgare wäre jetzt 2 Stunden bei 20 Grad gewesen, dann würde das Ganze bedeuten, dass ich ungefähr 4 Stunden bei 15 Grad brauche. Ne? Nur so als Anhaltspunkt. Im Detail muss man dann wieder gucken, ist der Teig dann wirklich bei 15 Grad in der Zeit, in dem Reifezustand, den er bei 20 Grad gehabt hat oder gehabt hätte, weil das auch wieder von den Mehlsorten abhängt, von dem Wassergehalt und so weiter. Aber so als Orientierung kann man die Hilfe nehmen. Und wenn die Stückgare dann im Kühlschrank vielleicht über 12 Stunden bei 5 Grad laufen sollte und ich möchte die auch bei 15 Grad laufen lassen, ne, dann hätte ich, also wenn es 10 Grad wären, nicht 12 Stunden, sondern 6 Stunden und dann nochmal die Hälfte davon, wenn es 15 Grad sind. Also wäre ich bei 15 Grad schon in 3 Stunden fertig mit dem Teig. Ich hätte also in der Stockgare, weil ich ja kühler reifen lasse, nach Jakobs Wunsch, als das im Originalrezept stand, hätte ich also eine Verlängerung der Stockgare, hätte aber, weil dann die Stückgare ja deutlich wärmer ist, als das im Originalrezept im Kühlschrank stattgefunden hätte, eine deutlich verkürzte Stückgare. Und sich dessen bewusst zu sein, ist wichtig. Im Detail schaut man dann wirklich den Teig an und sollte ihn auch mehr oder weniger begleiten während dieses ersten Versuches, damit man dann die realen Zeiten aufschreiben kann und später dann wirklich planen kann, wenn man mehrere Sachen backt, dass es dann auch in den Zeitplan reinpasst. Aber beim ersten Versuch kann man sich diese 5-Grad-Regel als Orientierung nehmen und sollte aber den Teig wirklich begleiten und sich die Zeit nehmen, zu schauen, dass der Teig in jeder Phase immer den gleichen Reifezustand erreicht, wie das im Originalrezept der Fall gewesen wäre. Ja, und zu guter Letzt, nach einer guten halben Stunde Frage sucht Antwort, noch eine letzte Frage von Jürgen. Er fragt, warum reißt mein Roggenmischbrot neuerdings so stark auf? Wieder ein kleines Zitat von Jürgen. Seit neuem zerreißt es mein Roggenmischbrot regelrecht beim Backen. Ich backe das Brot seit Jahren und hatte nie Probleme. Die Zeit im Gärkorb ist eingehalten, der Einschnitt, in Klammern Kreuz 2 cm tief, der passt. Was ist da passiert? Ja, solche Fälle sind relativ einfach zu klären, weil wenn man regelmäßig immer das gleiche Brot backt, dann hat man wirklich ein gutes Gefühl für den Teig, ein gutes Gefühl für die Reifezeiten und so weiter. Sodass die einzige Ursache jetzt eigentlich im Mehl liegen muss. Also anderes Mehl, neues Mehl in der Mehltüte, im Mehlsack. Und das verursacht die Probleme. Das bedeutet in dem Fall, ist meine Vermutung jedenfalls, dass das Mehl, was Jürgen jetzt nimmt, enzymschwächer ist. Das heißt, die Reifezeit verlängert sich dadurch, weil die Fermentationsprozesse langsamer ablaufen. Und wenn er es dann nach dem gleichen Zeitabschnitt in der Stückgare und auch in der Stockgare wohlgemerkt in den Ofen schiebt, dann ist der Teigling noch zu jung für das, was er leisten soll und reißt entsprechend viel wilder auf, hat also einen viel stärkeren Ofentrieb, als das vorher der Fall war. Und das bedeutet, dass Jürgen jetzt einfach in Anführungszeichen die Stockgare ein bisschen länger halten muss und die Stückgare auch ein bisschen länger, damit in beiden Fällen, in beiden Garzuständen die gleiche Reife erreicht ist wie vorher mit dem anderen Mehl. Dass es jetzt neues Mehl ist, das postuliere ich jetzt einfach mal. Eine andere Ursache fällt mir jetzt nicht ein. Es sei denn, Jürgen hat aus irgendwelchen Gründen die Teigreife falsch eingeschätzt, aber er schreibt ja, dass die Zeit gleich geblieben ist. Insofern kann es eigentlich nur am Mehl liegen. Und das bedeutet, dass man sich dann nicht an den Zeiten festhalten darf, sondern sich wirklich am Reifezustand des Teiges orientieren muss. Das lässt sich natürlich weniger gut beobachten, messen als eine Zeit, aber ist die nachhaltigere Methode, weil man dann einfach unabhängig von der Zeit immer ganz individuell auf den Teig reagieren kann. Es ist ja nun auch nicht immer der gleiche Reifezustand zu erwarten. Das hängt ja auch von der Außentemperatur ab. Die Frage erreicht mich jetzt natürlich hier zu einem Zeitpunkt, wo es sehr warm ist in Deutschland. Es kann also nicht sein, dass die Küche plötzlich kälter geworden ist. Es wäre eine Option gewesen, aber angesichts der Außentemperaturen, die hier gerade herrschen, ist das eher ausgeschlossen. Insofern denke ich schon, dass es am Mehl liegt. Also entweder mal das Mehl wechseln, falls du den Anbieter gewechselt hast, wieder zum alten zurückgehen, wenn du in der gleichen Zeit reif sein willst oder der Teig reif sein soll. Und ansonsten die Reifezeiten etwas verlängern, damit der Ofentrieb nicht mehr so stark ist im Backofen. Okay, das soll es gewesen sein für die zweite Folge der neuen Frage-Sucht-Antwort-Staffel. Die Fragen sind mir nun schon wieder ausgegangen. Wenn ihr Fragen habt, die sich für den Podcast aus eurer Sicht eignen würden, dann schickt sie mir gerne an kontakt@plotzblog.de. Und ansonsten gibt es zwischendrin mal wieder andere Folgen, auch mit spannenden Themen, bis sich ausreichend neue Fragen gefunden haben. Ich wünsche euch eine gute Zeit, bleibt gut beim Backen dran und bleibt dem Plötzblog treu. Schaut auch mal auf brotschau.de, da gibt es sehr viele spannende und tiefergehende Themen, die für die Hobbybäckerei interessant sein könnten. Bis bald und auf Wiederhören.
Die nächste Folge von Plötzlich Bäcker, dem Brot-Podcast, gibt es ganz bestimmt. Wenn du bis dahin meine Arbeit am Blog oder für diesen Podcast unterstützen möchtest, dann klicke dich auf plötzblog.de/unterstützen. Vielen Dank.